Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge des Déjà-vu-Geschichte-Podcasts. Es freut mich, dass du hier dabei bist, ob du schon länger im Newsletter bist oder dich dafür angemeldet hast. Und in dieser Bonusfolge, die sich auf die, falls du jetzt verwirrt bist, auf die Hauptfolge im Déjà-vu-Podcast jetzt vom Ende Juli bezieht, in der ich über die Wiener Türkenbelagerung, die sogenannte, korrekter, die Belagerung Wiens durch die Osmanen, durch das osmanische Heer, 1683 rede. Ja, und in dieser Bonusfolge möchte ich über einen Aspekt reden, der immer wieder dort eine Rolle gespielt hat, aber auf den ich nicht näher eingegangen bin, und zwar auf die Stadtmauern und die Verteidigungsanlagen in Wien. Und vor allem möchte ich darüber reden, was später mit ihnen geschehen ist. Und daraus kann man, glaube ich, Rückschlüsse ziehen auf ganz viele andere Städte in Europa, weil sich so ein Prozess ja überall in einer sehr ähnlichen Form tatsächlich vollzogen hat. Denn wenn man hier jetzt, wie ich jetzt am Heldenplatz in Wien steht, da waren wir auch in der Hauptfolge schon, dann sieht man ja vor sich erstmal natürlich die Hofburg, einigermaßen imposant. Das Parlament ist gerade mehr oder weniger hier untergebracht. In so einem Container, ist eher ein Provisorium. Das Hauptparlament wird gerade restauriert. Und man sieht hier aber auch das Burgtor. Das ist das Tor, das hier quasi in die Innenstadt führt. Und das gab es hier ja vorher nicht. Ich rede in der Hauptfolge ständig über Basteien und über Mauern und über Türme und solche Dinge wie Ravelins und Glacis. Nichts davon gibt es hier mehr in Wien. Das heißt, ich möchte in dieser Folge mal darüber reden, warum es das eigentlich nicht mehr gibt und seit wann es das nicht mehr gibt. Und wie gesagt, das Ende der Stadtmauern, das hat sich in vielen anderen Städten auch ganz ähnlich abgespielt. Vielleicht zur Einleitung und als kleinen Spoiler vorweg, kann man schon mal sagen, dass die Belagerung Wiens 1683 tatsächlich das letzte Mal war, dass sich die Stadtmauern Wiens tatsächlich bewährt haben. Es wurde immer offensichtlicher mit der Zeit, dass solche Verteidigungsanlagen einfach nicht mehr zeitgemäß waren. Die Artillerie wurde immer mächtiger, das heißt, es konnten immer größere Geschosse mit größerer Präzision und aus weiterer Entfernung abgefeuert werden. Und die ursprünglichen Verteidigungsanlagen, wie es sie in Wien und in ganz Europa ja immer gegeben hat, die hatten irgendwann einfach nicht mehr so wirklich den Zweck wie vorher. Also ein berittenes Heer ist halt was anderes als schießpulverbefeuerte Kanonenkugeln. Ein Resultat davon zeigt sich dann Ende des 18. Jahrhunderts. Da erkennt auch Josef II. Diese Tatsache und in den 1780ern wird das Glacis dann quasi ein wenig überarbeitet. Das heißt, das Glacis, was ursprünglich eine leere Fläche war, mit dem Ziel, dass man die Angreifer direkt vor den Mauern ins Offene laufen lässt, um sie dann besser abwehren zu können. Das wird jetzt erstmal mit Wegen durchzogen. Es werden Bäume gepflanzt, es werden Laternen aufgestellt und generell entwickelt sich das Glacis jetzt im späten 18. Jahrhundert, also ungefähr 100 Jahre nach der Belagerung, erstmals zu einem mehr oder weniger Freizeitraum für die Wiener. Und war auch schon sehr bald sehr beliebt. Die Mauern dahinter, also zwischen diesem neuen Raum und der Innenstadt, die blieben aber noch lange bestehen. Und da kommen erst kurz darauf die ersten Änderungen, wenn auch nicht unbedingt freiwillig, nämlich in den Napoleonischen Kriegen. Es ist dann im Jahr 1809, dass hier die Burgbastei, vor der ich gerade stehe, oder wenn es sie noch gäbe, zerstört wurde, eben in diesen Kriegen. Und die wird dann nicht mehr aufgebaut. Denn man merkt eben, wie gesagt, schon, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß war. Und so wird hier als erster neue Bau dieses neuen Wiens ohne diesen Verteidigungsanlagen, wie es bald existieren würde, wird hier anstelle der alten Bastei eben das Burgtor errichtet. Und damit wird ein Prozess in Gang gebracht, der so bald nicht enden würde. Nämlich schon sehr bald werden alle Verteidigungsanlagen Wiens durch repräsentative Bauten, die keinen Verteidigungszweck mehr haben, ersetzt werden. Ein erster Schritt, bevor wir uns ein bisschen weiter bewegen, war da dann 30 Jahre später die Eingemeindung der Innenstadtbezirke, der heutigen Innenstadtbezirke Wiens. Man muss sich Wien so vorstellen, ist eine relativ geordnete Stadt, hat 23 Bezirke. Bezirk 1, das ist die Innenstadt. Um diesen Teil war ursprünglich eine Stadtmauer und das war der Teil, der durch das Osmanische Heer zum Beispiel auch belagert wurde. Alles drumherum waren Vororte. Heute gibt es dann 9 Innenstadt, stimmt nicht, 8 Innenstadtbezirke, Bezirke 2 bis 9, zählen muss man können. die sich in einem Kreis um diese innere Stadt angesiedelt haben. Und die wurden jetzt 1850 von Vororten zu Teilen Wiens befördert. Und jetzt war es endgültig der Moment, wo die Mauern, das Glacis, was es ja immer noch auch in Teilen gab, wirklich im Weg waren und auch nicht mehr als sinnvoll erschienen, weil eine Mauer innerhalb der Stadtgrenzen, das haben wir zwar schon mal gesehen, zum Beispiel in meiner Folge über Freising, wenn du dir das nochmal anhören willst, aber es war nicht sonderlich sinnvoll. Aber gehen wir doch mal ein paar Meter. Die weitere Geschichte der Ringstraßenentwicklung, wie wir sie heute kennen, kann man eigentlich nirgends besser erzählen als hier direkt jetzt vor der Staatsoper. Also mache ich das, obwohl es wahrscheinlich viel zu laut sein wird. Weil, wenn du Wien nicht kennst, der Ring ist inzwischen zwar nur in eine Richtung, aber eine stark befahrene Straße. Ich werde aber mein Bestes hier geben und schauen wir mal, was wir hinkriegen in der Post-Production. Ich sag schon, Staatsoper ist ein bisschen natürlich jetzt vorausgegriffen, weil ursprünglich war auch natürlich hier, wir sind jetzt ein paar Meter in die andere Richtung, kann man sagen, vom Burgtor, war auch hier nur die Mauer und weitere Verteidigungsanlagen. Aber es ist jetzt der Moment, wo sich alles ändert, das ist jetzt tatsächlich das Jahr 1857. Also 7 Jahre nach der Eingemeindung der umliegenden Ortschaften als Wiener Bezirke. Und jetzt ist es soweit, dass Kaiser Franz Josef zu dem Zeitpunkt schon, also wahrscheinlich wohl der bekannteste Habsburger Kaiser, entscheidet, dass die Stadtmauer komplett abgerissen werden soll, dass alle Verteidigungsanlagen abgerissen werden sollen und dass anstelle der Anlagen und auch des Glacis eine neue Prachtstraße entstehen soll. Und das ist eben die heutige Wiener Ringstraße. Es wird dann auch gleich mit einem Architekturwettbewerb, beziehungsweise gleich mit mehreren Wettbewerben da begonnen. Und am Ende gehen tatsächlich zahlreiche Ideen ein, wie man das machen kann. Es sind 85 Projekte insgesamt, die da eben eingehen. Und schon im Jahr darauf, also 1858, beginnt man mit dem Abriss der alten Mauer und der sonstigen Verteidigungsanlagen, wie eben dem Glacis und den Basteien. Es wurde da im Prinzip eine Balance geschlagen. So ungefähr die Hälfte der Gebäude, die jetzt geplant wurden an dieser neuen Straße, waren staatliche, meist Repräsentationsbauten. Und die andere Hälfte waren bürgerlich oder aristokratisch geprägt. Also es hat sich so ein wenig die Waage gehalten. Und war auch für den Staat natürlich relativ interessant, weil der Verkauf der Grundstücke für die privaten Bauer oder privaten Investoren, der hat ja wiederum den Bau der staatlichen Gebäude mitfinanziert. In den 1860er Jahren dann, 1865 konkret, wird dann die Ringstraße auch schon offiziell eröffnet. Also es hat hier nicht lange gedauert. Von der ersten Idee oder von der Entscheidung des Kaisers, dass es so passieren soll, natürlich waren da andere Leute auch im Hintergrund, bis zur Eröffnung durch den Kaiser 1865, da waren das ja nur 8 Jahre. Allerdings hat er dann eine schöne Zeremonie, die beginnt am Burgtor und er fährt die Straße entlang. Aber es steht zu dem Zeitpunkt kein einziges der staatlichen Gebäude. Aber einige der privaten Investoren haben es tatsächlich schon geschafft. Einige Dinge ändern sich in der Geschichte eben doch nie. Und generell war diese Eröffnung ein, heute würde man sagen, Soft Opening. Also allzu fertig war das Projekt eigentlich noch nicht. Der erste staatliche Prunkbau, und deswegen bin ich jetzt hier, wo ich stehe, war dann aber eben die Staatsoper, die hier 1869 dann eröffnet wurde. Und das war jetzt wirklich der erste, aber auch der letztlich größte staatliche Bau, der auf der Ringstraße entstehen sollte. Du siehst es auf einem Foto, das ich gemacht habe. Und ja, also die Oper hat es in sich. Und es sollten noch viele weitere Projekte, viele weitere Gebäude folgen, aber sie würde das größte bleiben. Einige der wichtigsten Gebäude sind hier aber jetzt auf der anderen Seite. Also wir gehen jetzt wieder rauf zurück in Richtung Hofburg, in Richtung Burgtor und dahinter am Karl-Renner-Ring, da entstanden dann eigentlich, wie ich finde, die imposantesten, mit Ausnahme der Oper, und ja, auch für mich persönlich wichtigsten Gebäude. und ja, die Gebäude, die ich am ehesten herzeige, auf der Ringstraße. Und da bewegen wir uns jetzt als nächstes hin. So, hier, jetzt sind wir im Westen der heutigen Ringstraße. Und ja, hier ist es deutlich langsamer alles passiert als anderswo. Aber für mich ist das, das habe ich ja schon kurz durchklingen lassen, einfach mal persönlich der wichtigste Teil der Ringstraße. Einfach weil ja, ich da einfach viel Zeit verbracht habe. Man kann sich vorstellen, so, ich habe im Westen Wiens gewohnt, in Otterkring, ganz in der Nähe der Schmelzhöhe in der Hauptfolgebahn. Und bin dann hier mit der U-Bahn rein und man kommt dann da mehr oder weniger so am Burgtor raus mit der U3 hier. Und dann die Uni, wo ich ja studiert habe, ist dann, da kommen wir dann nachher auch nochmal hin, beziehungsweise mache ich Fotos, ist dann hier so, ja, die Straße runter. Und den Zwischenweg habe ich dann oft zu Fuß oder mit der Straßenbahn gemacht, einfach weil es halt wirklich unfassbar schön ist. Das ist ja jetzt wieder mal schön nach langem wieder da zu sein. Hier ist dann wirklich extrem viel passiert. Also, wie gesagt, die Oper Ende der 1860er Jahre, das war der erste richtig große staatliche Prunkbau. Es gab schon einige Palais, die da auch entstanden sind, eben wie gesagt, private von Bürgern, von Adligen. Aber hier ist jetzt wirklich Schlag auf Schlag gegangen und die extreme Nähe von sehr vielen bekannten und wichtigen Gebäuden Wiens und der Ringstraße, ja, das ist wirklich etwas Besonderes. Das gibt es anderswo in der Form. Meines Wissens nach, meines Gefühls nach, zumindest nicht. Das erste Gebäude, was man hier sieht, wenn man entlangkommt, von der Hofburg kommend, so in Richtung Uni, in Richtung Schottentor geht, ist mal das Parlament. Das ist aktuell nicht sonderlich herzeigbar. Ich mache vielleicht später noch ein Foto trotzdem. Ist in einem neoattischen Stil gebaut. Also in so einem, sagen wir es wie es ist, ein pseudo-griechischer Stil. 1883 ist das fertiggestellt worden. Und ist aber aktuell in Renovierungsarbeiten für mehrere Jahre. Deswegen war ja auch das Ausweichparlament am Heldenplatz vor der Hofburg in diesen quasi Containern. Aber ja, doch ein wichtiges und ja, irgendwo einzigartiges Gebäude hier in der Ringstraße. Also ist schon einigermaßen unüblich. Schon im selben Jahr dann, auch in den 1880ern, ist dann direkt daneben das Rathaus entstanden, das neue Rathaus. Wie in vielen anderen Städten gab es natürlich auch vorher in Wien ein Rathaus in der Innenstadt, hinter den Mauern. Aber nachdem jetzt hier die Mauern abgerissen wurden und das Glacis mehr oder weniger, ist auch das Rathaus entstanden, allerdings hinter dem Glacis rückversetzt. Das sieht man auf den Fotos dann wahrscheinlich auch noch recht deutlich, auch wenn gerade das Filmfestival davor aufbaut oder schon stattfindet, wie auch immer in Corona-Zeiten. Dahinter, hinterversetzt ist dann jetzt das Rathaus in einem neugotischen Stil, also schon ein bisschen üblicher für die Zeit. Davon gibt es ja dann doch einige. Und das Rathaus ist interessant, weil es das einzige Gebäude der Ringstraße ist, das von der Stadt Wien gebaut wurde. Also die Stadt hatte sonst hier wenig Einfluss, aber auch wenn sie nur ein Gebäude hatten, war die Stadt extrem wichtig, weil sie zumindest Druck gemacht und dann auch in Teilen durchgesetzt hat, dass das Glacis erhalten wird, in gewissen Teilen der Stadt. Und wo es das Glacis noch gibt, hier natürlich mit gutem Beispiel vorangegangen am Rathaus, aber auch anderswo um die Ringstraße gibt es immer wieder solche Grünstreifen, Überreste des Glacis. Das geht zumindest zum Teil auch auf Druck von der Stadt Wien zurück. Ja, dann auch in den 1880ern, ein Jahr drauf, 1884 jetzt, ist dann die Uni gebaut worden. Die ist wieder direkt anschließend an das Rathaus. Das ist für mich natürlich ein ganz besonderer Bau. Natürlich ist nicht alles an der Uni Wien im Hauptgebäude hier. Aber ich hatte das Glück, dass die Geschichtefakultät hier an der Uni direkt untergebracht war, im alten Gebäude. Und auch wenn die Hörsäle und die Seminarräume nicht übermäßig gut in Schuss sind, oder waren zumindest, war ich länger nicht, ist es einfach ein sehr schöner Bau, um da regelmäßig hinzugehen, um zu studieren. Es gibt einen wunderbaren Innenhof auch. Also ja, wirklich ein schönes Gebäude, das ja immer noch auch hervorsticht unter den verschiedenen Ringstraßengebäuden. Gegenüber des Rathauses ist dann wiederum das Burgtheater entstanden. Da stehe ich jetzt direkt davor. Und ja, auch das Burgtheater ist sicher eines der bekannteren Gebäude dieser Ringstraße. Und ja, alles zusammen kann man jetzt wirklich sagen, dieser Westteil, wo wir jetzt hier sind, ist jetzt wirklich ein, ja, ein ganz essentieller Teil. Also diese Gebäude hier, Parlament, Rathaus, Burgtheater, Uni, das ist so eine Ansammlung an großartiger, klassischer, wie wir es heute sehen, Wiener Architektur. Das sticht schon wirklich ganz besonders hervor. Ja, und dann hinten im Anschluss und zuletzt gibt es dann hier dann auch noch die Votivkirche, die ja auch irgendwo hervorsticht, weil es der einzige Sakralbau ist. Also es gibt keine einzige Kirche hier an der gesamten Ringstraße, mit Ausnahme der Votivkirche. Und auch die im neugotischen Stil. Und die wurde tatsächlich gestiftet als Erinnerung an ein Attentat an den Kaiser oder als Dank, dass er das Attentat überlebt hat. In den 1850ern schon, wurde dann auch in 1879 war es etwas früher, hier eröffnet. Und war übrigens, kleiner Fun Fact, mehr oder weniger eine Crowdfunding-Aktion. Also der Erzherzog Ferdinand Maximilian hat aufgerufen, dass man da spenden soll. Zweiter Fun Fact im Fun Fact, dieser genaue Erzherzog Ferdinand Maximilian war dann später übrigens der wenig erfolgreiche Kaiser Mexikos. Vielleicht mache ich da mal eine Folge draus. Ist nicht gut für ihn geendet. Kannst du ja mal googeln. Ja, damit, jetzt habe ich mehr über die Gebäude als über den Abriss der Stadtmauern selbst gesagt, aber im Prinzip zieht sich jetzt ab hier der Trend mehr oder weniger durch. Also rundum wird die Mauer abgerissen, ab den 1850ern, und zwar auch relativ schnell. Und wenn man heute so um die Ringstraße, um das Zentrum Wiens herumfährt, dann sieht man die Mauer eigentlich kaum noch. Gerade hier gibt es noch ein kleines Überbleibsel gegenüber der Uni, aber es sind wirklich nur noch ganz kleine Versatzstücke. Es hat dann aber trotzdem noch ziemlich lange gedauert, bis die Ringstraße, die neue, tatsächlich fertig war. Und die letzten Gebäude wurden dann auch wirklich erst, das war auf der anderen Seite von hier jetzt am Stubentor, die wurden erst direkt vor dem Ersten Weltkrieg dann fertiggestellt. Also 1913 kann man sagen, ist die Ringstraße tatsächlich fertig geworden, auch wenn 1865 schon die feierliche Eröffnung stattgefunden hat. Aber so genau wollen wir es ja nicht nehmen. Heute, wenn du mal in Wien sein solltest, kann man die Ringstraße natürlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad wunderbar erkunden. Man kann ja auch mit Go-Karts rumfahren, wie man hört. Klingt lustig. Und für lange Zeit konnte man tatsächlich auch mit der Ringtram, also mit einer Straßenbahn direkt um die Stadt fahren. Das geht heute leider nur noch mit Umsteigen oder mit den Touristenzügen. Also es gibt noch eine Ringtram, die ist so in Gold. Das kannst du dir dann in Wienerisch sogar alles erklären lassen. Ist relativ lustig. Lange gab es eine Linie, eine normale Straßenbahnlinie, die wirklich um den gesamten Ring geführt hat. Das gibt es inzwischen leider nicht mehr, man müsste mal umsteigen. Ein guter Freund von mir und mein Podcast-Partner bei Songwriting Idiots, Dan, hat das irrigerweise noch geglaubt, als er hierher gezogen ist, 2009. Hat sich in eine Straßenbahn gesetzt, in der Erwartung, jetzt um den Ring zu fahren, und ist dann irgendwo am Stadtrand rausgekommen und hat sich gewundert, wo er ist. Und er war tatsächlich an einer Station, da kam ich als mehr oder weniger Eingesessener, ich glaube, in meinem Leben einmal hin. Also, sollte man vielleicht vermeiden. Aber ansonsten hoffe ich, dass dir diese Bonusfolge auch gefallen hat. Wenn du schon in Wien warst, dann wirst du ja vieles davon kennen. Wenn du noch nicht in Wien warst, dann würde ich dir dringend ans Herz legen, das zu ändern. Es ist schon eine ganz besondere Stadt. Und die Mischung macht's aus, ne? Also es ist eine Stadt voll mit Geschichte, wie wir in der Hauptfolge gehört haben, unter anderem in dieser Belagerung. Es ist eine Stadt mit sehr vielen Schichten, wo wir natürlich im 19. Jahrhundert diese sehr opulente Schicht der Ringstraße haben. Aber wir haben auch viele Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, die hier überall noch sind, die auch noch bewohnt sind, wo Leute in diesen Altbauten noch leben. Und danach und davor ist einfach vieles hier errichtet worden, was man immer noch sieht. Und es ist eine Stadt, die Geschichte atmet, um jetzt mal pathetisch zu werden. Aber trotzdem, ja, auch modern ist. Hier fährt gerade eine Straßenbahn vorbei mit einer Regenbogenflagge drauf. Das ist hier auch normal. Und ich kann es jedem wirklich nur ins Herz legen. Tja, das soll es gewesen sein von dieser Bonusfolge. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehr bald wieder hören in der nächsten normalen Folge von Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss.